Meine Suche nach einem Beispiel begann eigentlich mit der Verwunderung über ein bestimmtes Phänomen, nämlich, dass es bestimmte Anlässe gibt, zu denen wir mit Wildfremden plötzlich per Du sind, wo wir uns nahe kommen, wo wir schunkeln, miteinander tanzen, wo Berührungen stattfinden, die eigentlich im Alltag in der Art nicht vorkommen. Und der Rheinische Straßenkarneval war ein sehr gut planbares Beispiel, weil er ja Jahr für Jahr wiederkehrt, an festgelegten Tagen, anders als beispielsweise große Events wie Public Viewing oder sowas, wo die Abstände natürlich deutlich größer sind, also zu diesen Fußballgelegenheiten.
Im Zuge Ihrer Recherchen haben Sie auch herausgefunden, was Menschen überhaupt dazu antreibt, zur Karnevalszeit auf die Straße zu gehen. Welchen Reiz hat denn so ein hemmungsloses Spektakel?
Karneval ist ein Beispiel für eine außeralltägliche Welt. Also ich unterscheide zwischen der Welt des Alltags, der quasi also nach festen Strukturen verläuft, der einen ganz klaren Rhythmus hat, auch einen zyklischen Rhythmus sozusagen. Und Außeralltäglichkeit folgt anderen Regeln, auch Konventionen, aber andere, die sich eben deutlich vom Alltag abheben. Und dazu gehört eben zum Beispiel eine andere Zeitstruktur, eine andere Zeitwahrnehmung auch. Also dass beispielsweise jetzt beim Karneval etwa schon morgens um 11.11 Uhr das erste Glas Prosecco auch öffentlich getrunken wird oder dass eben beispielsweise man natürlich auch häufig befreit ist von Alltagsanforderungen, also von den Verpflichtungen, von den alltäglichen Verpflichtungen, weil man sich zum Beispiel Urlaub nimmt oder so etwas. Dazu gehört aber natürlich auch ganz besonders im Karneval das Kostüm, das ja einen Menschen auch zu einem oder etwas anderem macht, ne? Also zu einer anderen Figur, die er sonst im Alltag eben nicht ist, die er hier im Karneval spielen kann. Natürlich auch bestimmte Alkoholiker oder bestimmte Musik, die einen in eine Stimmung versetzt oder die einen zu Bewegungen motiviert, ja, zu tanzen beispielsweise, aber auch eine andere Raumordnung. Also der Raum, beispielsweise der Straßenraum, ist anders dekoriert, da geht hier plötzlich der Zug lang sozusagen, da gibt es Absperrungen, da gibt es mobile Toiletten, da gibt es aber eben auch Getränkestände und so weiter.
Welche Vorteile hat das für die teilnehmenden Menschen, also für sich selbst, für diesen Moment?
Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie solche Räume, solche Enklaven der Außeralltäglichkeit braucht. Also es braucht immer mal in gewisser Weise einen Urlaub vom Alltag. Das heißt, Zeiträume, in denen ich entpflichtet bin, in denen man zum Beispiel ja auch, was sehr häufig vorkommt, besonders freigebig ist, ja, wo es eben nicht um Sparzwänge geht, sondern wo man eben eine Runde schmeißt oder wo man natürlich auch mit den körperlichen Ressourcen irgendwie anders umgeht. Man bleibt bis in die Puppen wach und tanzt und lebt eben genau den Moment, dieses Jetzt, was Sie eben schon angesprochen haben. Also es geht um den Genuss des Moments, um den Genuss des Hier und Jetzt mit euch zusammen. Also diese Kollektivität ist natürlich gerade das, was die Soziologin auch besonders interessiert. Und dass es eben Menschen, viele Menschen gibt, die genau das vorhaben, das zeichnet ja auch das Besondere am beispielsweise Rheinischen Karneval aus.
Jetzt sprechen wir ja eigentlich miteinander, weil es nicht nur Positives am Karneval gibt, sondern der hat natürlich auch Schattenseiten. Unter anderem werden zum Beispiel durch verschiedene Verkleidungen kulturelle Stereotypen reproduziert. Und nicht nur das, es spiegeln sich ja auch ganz verquere Rollenbilder zwischen den Geschlechtern im Karneval wieder. Inwiefern gehört denn Sexismus zum Karneval dazu?
Es kommt immer ganz darauf an, wie man jetzt Sexismus definiert. Also wenn es darum geht, dass eben auch ganz klar Benachteiligungen daraus entstehen, dann gibt es natürlich Sexismus auch im Karneval. Also so wie es ihn auch in der Alltagswelt gibt, so gibt es ihn auch im Karneval. Beispielsweise in bestimmten Zugangsbeschränkungen, also dass in Vereinen etwa bestimmte Ämter nicht mit Frauen besetzt werden dürfen, aber natürlich auch umgekehrt. Ja, das wären so Beispiele oder natürlich auch die Reduzierung auf eine Körperlichkeit, die man im Karneval ja auch beobachten kann. Ne? Also dass sozusagen, ich nehme jetzt mal das Beispiel Frauen, auf ihre Körperlichkeit hin reduziert oder angesprochen werden aufgrund von bestimmten Kostümen oder so. Ne? Also es ist schon sehr eingewoben auch in den Karneval. Also Sexismus gehört so wie in der Alltagswelt letztendlich auch zum Karneval dazu. Also es ist kein sexismusfreier Raum.
Und könnten Sie vielleicht nochmal genauer auf so Bräuche eingehen, die im Karneval eindeutig sexistisch sind?
Also was mir auffällt, wo sozusagen ganz bestimmte Rollenzuschreibungen, das ist ja erstmal nicht automatisch Sexismus, ne? Wo bestimmte Rollenzuschreibungen sehr dominant sind, sind Karnevalsvereine, wo beispielsweise bestimmte Positionen eben mit Frauen besetzt sind. Also nehmen wir etwa die Marketenderin, die sozusagen für die Versorgung der Truppe mit Essen und Trinken betraut ist. Ne? Also die Zuständigkeit liegt wieder auf der Versorgung. Ja? Oder aber auch die Funke-Mariechen, die in kurzen Röckchen geworfen, hochgehoben werden, also sozusagen auch ein Stück weit Objektcharakter bekommen und wo es natürlich auch um Sexiness geht. Ja, es geht um die Körperlichkeit dieser Frauen und gleichwohl ist es natürlich auch ein hochanspruchsvoller Sport. Ja, das darf man auch nicht verschweigen. Also da sind schon auch sehr, sehr sportliche Menschen unterwegs, die solche Tänze aufführen.
Karnevalsumzüge werden ja nun auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern teilweise zur Hauptsendezeit ausgestrahlt. Und was sagt das denn vielleicht auch darüber aus, wie solche traditionellen Bräuche und Rollenbilder und allgemein so Stereotypen bezogen auf die Geschlechter weiterhin in unserer Gesellschaft existieren können? Und was sagt das vielleicht auch über die Gesellschaft allgemein aus?
Ich bin jetzt ja sozusagen auch ein Stück weit zeitlich entfernt von meiner Doktorarbeit, die ich über den rheinischen Karneval geschrieben habe. Aber und ich glaube auch, dass sich in den vergangenen Jahren ein bisschen was verändert hat. Also in dem Sinne, als dass eben nicht mehr die große, große Mehrheit der Büttenreden von männlichen Büttenrednern kommt, ne? Sondern dass auch dort Frauen mehr und mehr ihren Platz einfordern und auch ihren Platz bekommen. Aber Karneval ist kein Ort, wo es um Political Correctness vordergründig geht. Ja, also da werden zotige Witze gemacht und da wird eben vielleicht auch zum Teil eine Grenze überschritten. Das kann man jetzt finden, wie man will, ne? Aber letztendlich zeigen sich auch in diesem Mikrokosmos Karneval Ungleichheitsstrukturen, die in der Gesellschaft nach wie vor vorhanden sind. Ne? Auch wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit reden oder wenn wir eben alle Geschlechter oder verschiedene Geschlechter anerkennen, so gibt es natürlich nach wie vor auch Vorbehalte und die brechen sich dann auch in solchen Büttenreden manchmal Bahn.
Vielleicht noch als letzte Frage. Es gab jetzt so ein Beispiel zur diesjährigen Karnevalszeit und zwar wurde in einer Hamburger Kita, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, da wurde so stereotypische Kleidung verboten, zum Beispiel Indianerkostüme und da wurde mit den Eltern geredet, dass diese doch bitte darauf achten, dass die Kostüme ihrer Kinder vielleicht nicht immer diese traditionellen Geschlechterverhältnisse darstellen. Glauben Sie, dass der Karneval trotz solcher Ausnahmeversuche weiterhin einen Nährboden für diese Ungleichstellung zwischen Mann und Frau sein kann? Oder sehen Sie vielleicht auch Möglichkeiten, dies in der Zukunft noch stärker zu thematisieren und vielleicht auch bei Karneval-Fans ein Umdenken zu schaffen?
Absolut, also das Potenzial ist da. Nehmen wir beispielsweise die Weiberfastnacht, die ja ganz traditionell sozusagen die symbolische Übergabe der Macht an die Frauen ist, zumindest für einen Tag mal, ja, von 365 Tagen im Jahr, aber immerhin wird sozusagen dort das Regiment symbolisch natürlich den Frauen überlassen. So. Und dann machen die eben auch mal etwas, was sie sonst nicht tun würden oder was sonst eben durch Konventionen gedeckelt ist. Das wäre so ein Beispiel, wo sich die Frauen auch ein Stück weit selbst feiern. Das Gleiche passiert ja beispielsweise auch am Internationalen Frauentag, 8. März. Ja, also da kriegen Frauen jetzt plötzlich ein Blümchen überreicht und dann wird ihnen einmal gedankt für die Leistungen, die sie so alltäglich und vor allem auch zum großen Teil ja ohne Bezahlungen vollbringen, und dann war es das wieder, ja. Aber immerhin gibt es eine gewisse Sensibilität dafür, und gleichzeitig glaube ich, dass ein Potenzial auch in dem Rollenwechsel liegt, beziehungsweise in dem sozusagen zumindest spielerischen Hereinschnuppern oder Hineinschnuppern in eine andere Geschlechtsrolle, weil das Kostüm ja zum Beispiel genauso zulässt, dass sich der Junge in der Kita als Prinzessin Lilifee verkleidet, wie das Mädchen, das als Bob der Baumeister geht. Ja, nur ist sozusagen der Junge im Prinzessinnenkostüm noch deutlich die Ausnahme. Ne? Aber die Möglichkeit, genau mit diesen Geschlechtergrenzen auch zu spielen, Rollenwechsel zu vollziehen und einfach auch aufzuzeigen, hey, das, was wir hier als Geschlecht begreifen, das ist eigentlich für mich als Soziologin ganz klar eine soziale Konstruktion. Also das ist etwas, was wir alltäglich leisten in unserer Darstellung, eben als Mann oder als Frau. Und dass damit bestimmte Benachteiligungen oder auch Vorzüge verbunden sind, das ist eigentlich die Krux, über die wir reden müssen.